Sicht der Dinge.
Und wie siehst du das? Wir sind
Julia
und Katharina.
Und wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Perspektiven der unterschiedlichsten Menschen dieser Welt kennenlernen.
Und dazu sprechen wir über diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen. So, und da bei dieser Folge wieder das Thema Glauben wir bei dem einen oder anderen was auslösen könnte, sprechen wir hier nochmal wieder eine Triggerwarnung aus und bitten euch, bevor ihr die Folge zu Ende lest, euch den Folgentitel und die Beschreibung einmal durchzulesen. Und wenn ihr hinterher das Gefühl habt, irgendwie es belastet euch etwas, könnt ihr natürlich wie immer uns gerne schreiben oder ansonsten haben wir euch in den Text auch nochmal wieder die Nummer der Telefonseelsorge geschrieben, damit ihr auf jeden Fall einen Ansprechpartner habt.
Genau, und wie immer haben wir, oder wie meistens, gar nicht immer, aber wie meistens, haben wir einen ganz besonderen Gast heute da. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, Becky, bin 25 Jahre und ja, erstmal so viel zu mir. Genau, heutiges Thema ist Gewalt in der Beziehung. Schon mal so vorab und ich bin, eine mit ein bisschen Erfahrung, leider, muss man dazu sagen. Genau.
Ja, ein krasses, auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Thema. Wir sind auf jeden Fall schon mal vorab dankbar, dass du dich hier mit uns zusammensetzt und mit uns darüber redest, was ja natürlich nicht selbstverständlich bei so einem Thema ist. Magst du uns denn deine Geschichte so ein bisschen erzählen?
Also ich war unglaublich verliebt. Ich dachte so, das wäre so der Mann fürs Leben. Bin auch von ziemlich weit weg tatsächlich zu ihm gezogen, weil ich mir dachte, okay, wir kannten uns auch schon sehr, sehr lange, also auch schon aus meinen Jugendjahren. Und da muss ich sagen, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich das auch so lange ausgehalten habe, einfach weil man sich sehr, sehr lange gekannt hat und auch schon sehr beeinflusst war über die Zeit hinweg. Und ja, also ich bin erstmal zu ihm gezogen. Das fing dann alles sehr unterschwellig an. Also erstmal musste ich mich in einer neuen Stadt zurechtfinden, hatte dann auch hier erstmal keine Bezugsperson. Das heißt, ich war halt dann doch schon sehr abhängig von ihm, schon von vornherein. Man hat dann auch zusammen gewohnt, man konnte sich nicht so richtig aus dem Weg gehen. Haben erst anfangs in der WG zusammen gewohnt. Da hat es schon angefangen zu kriseln. Es fing erstmal ganz unterschwellig, erstmal so ein bisschen eher psychisch an. Also Gewalt ist ja nicht immer körperlich. Und es fing mal so an, ja, mit so Sachen wie, dass ich eben zu anhänglich sei oder ja, dass ich mir mal dringend irgendwie einen Verein suchen sollte, um andere Leute zu haben, mit denen ich reden kann. Problem war natürlich, ich habe gearbeitet, habe nebenher noch eine Abendschule besucht und mich weiterzubilden. Das heißt, ich war einfach 12 Stunden am Tag unterwegs, musste dann nach Hause kommen, den Haushalt schmeißen, lernen und wieder ins Bett gehen. Das heißt, er war schlicht und ergreifend einfach die einzige Bezugsperson, was er so nicht eingesehen hat. Genau, und dann sind wir erstmal dann in die erste eigene Wohnung gezogen, dachten, okay, das wird dann alles besser, weil man dann auch diesen WG-Druck nicht mehr hat. Und dann fing es auch langsam so mit den körperlichen Sachen an. Also erstmal waren die Handgreifigkeiten gar nicht gegen mich gerichtet. Erstmal ist nur ein Schreibtisch zu Bruch gegangen. Dann war die erste Delle in der Wand. Und danach wurde ich halt gröber angefasst. Also erstmal so festhalten, wenn ich irgendwo gehen wollte, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte einem Streit aus dem Weg gehen. Ich gehe jetzt irgendwie raus spazieren. Hatte mich erstmal festgehalten, dass ich nicht gehen soll. Und genau, und das hat sich dann so nach und nach gesteigert, bis halt dann wirklich so die erste Backpfeife irgendwann gefallen ist. Und ich habe es unglaublich lange mitgemacht. Ich dachte mir immer so, okay, es ist einfach, wir sind beide unfassbar temperamentvoll. Vielleicht muss das ja so. Vielleicht gehört sich das ja so. Nein, tut's nicht. Also unter gar keinen Umständen tut's nicht. In gar keiner Beziehung ist das normal. Und tatsächlich die psychische Gewalt hat da eigentlich mehr überwogen. Mit der Zeit habe ich dann tatsächlich auch generell psychische Probleme an den Tag gelegt. Und natürlich erhofft man sich von seinem Partner dann mehr Unterstützung. Und ja, er ist dann aber leider immer geflüchtet. Er hat immer gesagt, okay, ich nehme ihm die Luft zum Atmen, weil ich dann irgendwann halt einfach Panikattacken gekriegt habe, alleine zu Hause zu sein. Also das ging überhaupt nicht für mich. Habe dann auch meine Abendschule habe ich dann abgebrochen, habe dann gesagt nach einem Jahr, ich kann nicht mehr, ich schaffe diese Doppelbelastung von Arbeit und Schule nicht, plus eben, dass ich dann eben mich zu Hause nicht entspannen kann, dass ich zu Hause keine Ruhe finde. Genau, und ja, also ich muss sagen, es hat jetzt auch noch tatsächlich Spätfolgen für mich. Das ist jetzt alles 3 Jahre her. Und ja, also ich leide immer noch so ein bisschen drunter, aber ich kann mittlerweile ein bisschen besser damit umgehen und ich kann auf jeden Fall drüber reden, was auch unfassbar wichtig ist.
Ja, total. Also ich finde, ja, allein schon, ich meine, bis eine Delle in der Wand ist, finde ich auch schon gerade der Aggressivität, der ganz schön hoch ist. Was war denn der Moment, in dem du realisiert hast, hier geht was in die falsche Richtung? Also wenn du sagst, dass es gerade vor allen Dingen am Anfang auch sehr unterschwellig war, kannst du dich an diesen Moment erinnern, wo du das Gefühl hattest, hier geht was in die ganz falsche Richtung?
Tatsächlich glaube ich, an einem ganz bestimmten Moment kann ich es gar nicht festmachen. Also das war wirklich so mit der Zeit, dass ich halt immer mehr gemerkt habe, dass das tatsächlich nicht zur Normalität gehört. Und wenn man sich dann mit anderen einfach über deren Beziehung unterhält, das kommt bei keinem vor. Also bei keinem, das kam bei keinem in meinem Umfeld so vor. Und dann habe ich das dann schon hinterfragt, ob das, egal wie temperamentvoll auch beide sind, ob das denn wirklich sein muss.
Heißt, dass du auch wirklich offen schon von Anfang an mit Leuten darüber geredet hast, wenn du sagst, wenn man mit anderen Leuten über ihre Beziehung geredet hat, oder war das eher dadurch, dass die anderen sowas nicht erzählt haben?
Nee, das war dadurch, dass andere sowas nicht erzählt haben. Also ich bin damit bis heute noch nicht überall rausgerückt. Meine beste Freundin weiß es, mein jetziger Partner weiß es so zum Teil. Das ist eher so ein Thema, was man dann noch irgendwie ein bisschen meidet. Also wir sprechen es beide nicht an. Wir wissen, da war mal irgendwas und das reicht dann auch schon. Genau, und meine beste Freundin weiß es und dann hört es auch schon auf.
Ja, auf jeden Fall ein super krasses Thema, wo du das vorhin angesprochen hast. Ich habe mir im Vorfeld noch so eine kleine Definition über häusliche Gewalt rausgesucht, um einfach zu wissen, wie weitläufig quasi dieses Thema ist und wie viele Leute überhaupt in welchen Bereichen oder wie davon betroffen sein können. Und ja, häusliche Gewalt bezeichnet quasi alles an Gewalt, was körperlich, sexuell, physisch, psychisch oder wirtschaftlich ist. Also da fallen super, super viele Themen rein und viele Leute machen das halt aus Kontrolle oder Machtverlangen. Würdest du sagen, bei euch war das auch so eine Sache der Kontrolle oder würdest du sagen, gab es einen Grund, sag ich mal?
Also nicht zwingend, dass er die Kontrolle über mich haben wollte, aber über einen Bereich seines Lebens, weil er tatsächlich auch einfach so ein Mensch war, der generell zum Beispiel auch einfach über seine Verhältnisse gelebt hat. Also er war auch stark verschuldet, hatte einen sehr teuren Lebensstil, würde ich jetzt nicht sagen, aber einen sehr sprunghaften. Also er war irgendwie viel unterwegs, war immer mit unterschiedlichen Leuten unterwegs und dementsprechend auch unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt. Und ja, er hat sich schon, sobald er volljährig geworden ist, hat er angefangen, Schulden aufzubauen. Da ist er auch nie rausgekommen so richtig. Das war halt eben auch so eine Sache, wo ich mich dann auch irgendwie verpflichtet gefühlt habe, um sich ein gemeinsames Leben aufzubauen, muss ich mich jetzt um seine Sachen kümmern. Das war auch wieder so ein Stück Druck, wo er dann immer gesagt hat, ja, das musst du aber nicht. So, ja, aber du machst es ja auch nicht. Naja, wenn man sich halt versucht, ein Leben aufzubauen gemeinsam, dann muss halt irgendwie einer anpacken. Also wie gesagt, Kontrolle über die andere Person grundsätzlich nicht, aber ich glaube, er hat einfach einen Punkt im Leben gesucht, wo den er kontrollieren kann, weil er alles andere eben nicht mehr kontrollieren konnte, weil ihm das schon alles entglitten ist.
Hat er sich denn, sag ich jetzt mal, dann irgendwie dafür gerechtfertigt oder kannst du sagen, die Situationen sind nach einem bestimmten Schema abgelaufen?
Ein bestimmtes Schema war bestimmt dahinter, aber so, wenn man in dieser Situation ist, hat man meistens mehr so diesen Tunnelblick. Also ich hatte wirklich meistens den Blick zur Tür. Ich wollte meistens einfach erstmal nur fliehen. Wir hatten auch schon mehrfach, dass die Nachbarin von nebenan kam und meinte, sie ruft gleich die Polizei, weil es so laut in der Wohnung ist. Und dann hat man natürlich dann an der Tür mal gesagt, ja, nee, alles gut, ne? Wir streiten uns nur eben sehr laut, weil das will halt einfach keiner im Haus haben. Also wir wollen nicht die Polizei im Haus haben, wir wollen da jetzt kein Fass aufmachen bei der Nachbarschaft natürlich. Bestimmtes Schema, klar, meistens fing es immer mit einer kleinen Diskussion an über keine Ahnung, wie gesagt, ich war ja viel unterwegs. Er war da zeitweilig auch wieder arbeitslos, also er hat auch ganz oft den Job gewechselt. Dann habe ich mich natürlich darauf verlassen, irgendwie, dass der Haushalt gemacht ist. Und wenn man dann abends irgendwie um 23 Uhr von der Abendschule nach Hause kommt, du hast es halt nicht gemacht, dann fängt es irgendwie mit einer kleinen Diskussion an, wieso hast du es nicht gemacht? Dann kommt von ihm, ich setze ihn unter Druck. Dann kommt von mir, naja, aber ne, irgendwas, irgendein Part muss er ja übernehmen. Und dann war ich die Böse und dann hat sie das immer so hochgeschaukelt, dass entweder er eben handgreiflich geworden ist und wenn ich mich gewehrt habe, hat er mir häusliche Gewalt tatsächlich unterstellt, also auch mit den Worten mal und meinte, ja, sowas geht auch andersrum. Ich so, dass es andersrum geht, ist mir durchaus bewusst, aber Aktion und Reaktion und da muss man mal gucken, wer den ersten Schritt gemacht hat. Ja, und er hat dann auch irgendwann umgedreht. Also nachdem wir uns tatsächlich getrennt haben, habe ich von vielen Seiten gehört, ich hätte ihn psychisch fertig gemacht und ich hätte ihn eben dann auch geschlagen, wo ich dann gesagt habe, okay, gut, jedem sein Blickwinkel, so wie es eure Sendung jetzt gerade auch sagt, euer Podcast, ne? Jedem seine Ansicht. Meine ist es nicht. Und ja, da habe ich dann auch gesagt, das ist eine Sache, ich will auf jeden Fall mit der Geschichte abschließen und ich möchte mit ihm darüber nicht diskutieren, wer was womit angefangen hat. Die Sache ist für mich auf jeden Fall gegessen.
Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, für mich ist das auch nochmal sowas, wo ich so ins Staunen gerate, weil also richtig gute Freunde von mir wissen, dass ich richtig sauer bin, wenn ich ganz, ganz leise bin. Also das ist so dieses so nach außen und dieses Laute und dieses, bis ich mal anfange, sage ich mal, dass ich vor Wut, weil mich irgendwas aufregt, irgendwas runterwerfe oder das Gefühl habe, diese Energie muss jetzt irgendwo nach draußen, da braucht es schon echt richtig viel und echt richtig lange. Deswegen finde ich das so, also glaube ich, nochmal doppelt krass für mich jetzt zu hören, wenn jemand dann in so einer Beziehung den ganzen Frust, den er ja eigentlich über sich selber hatte, weil wenn du das so erzählst, ist das ja eigentlich was, dass er wahrscheinlich mit sich und seinem Leben unzufrieden war und dann hättest du es auch noch für ihn regeln können, aber er für sich halt nicht und damit nicht klargekommen ist und das dann so nach außen so gegen dich richtet. Wow, also weiß ich nicht.
Ich finde das so krass, weil es sind ja auch so sehr, sehr viele Menschen davon betroffen und es wird ja immer vermutet, dass die Dunkelzahl von dem, was man eh schon weiß und das, was man weiß, ist tatsächlich, dass jede dritte Frau in Deutschland schon mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt erfahren musste, noch viel, viel höher liegt. Und ich finde das so heftig, weil viele, viele Frauen ja Schwierigkeiten haben, da rauszukommen und überhaupt darüber zu reden. Fiel es dir sehr schwer, rauszukommen quasi aus der Beziehung?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte er am Ende nicht Schluss gemacht, glaube ich, ich würde da immer noch drin festsitzen. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Und hätte ich nicht gute Freunde gehabt, die mir dann in der Zeit hinterher halt auch geholfen haben, wirklich und auch lange für mich da waren und sehr intensiv für mich da waren, ich wäre da definitiv, also ich würde da, glaube ich, immer noch drin feststecken. Deswegen bin ich, sage ich auch mal ganz offen und ehrlich, nicht der beste Ansprechpartner, um zu fragen, wie bist du da rausgekommen. Am Ende war es schon eine Entscheidung, die wir beide getragen haben. Wir haben beide gesagt, hier geht es nicht weiter. Aber er hat dann gesagt aktiv, okay, hier hört es jetzt auf. Und ich habe dann gesagt, alles gut, die Wohnung kannst du behalten, weil in dieser Wohnung möchte ich nicht mehr wohnen. Nicht mit den Erinnerungen. Kann sie behalten, ich nehme alle meine 7 Sachen und ziehe aus. Und ja, drüber reden fällt jetzt definitiv leichter. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch schon eine Therapie hinter mir, was das angeht. Bin jetzt aber wegen Folgeerscheinungen immer noch in Therapie. Also sowas hinterlässt wirklich Narben. Tatsächlich hat es bei mir auch ganz offensichtliche Narben hinterlassen. Ich habe dann auch mit Selbstverletzungen angefangen, weil ich dann erstmal gar nicht wusste, wohin mit diesen ganzen Emotionen. Weil ich konnte mich ja in der Anfangszeit definitiv erstmal keinem anvertrauen. Ich habe mich auch in der späteren Zeit nie in dem Ausmaß, wie es denn zu Hause lief, wirklich irgendwem anvertraut. Das war ja dann erst viel später, also erst als das Ganze wirklich vorbei war und als ich erst realisiert habe, was da alles passiert ist, habe ich dann mit 1-2 Leuten drüber geredet.
Aber das zeigt ja auch, ne, was, also wie krass sozusagen verfahren diese Situation dann einfach für die Beteiligten und für die Opfer ja dann in dem Sinne auch einfach sind und dass es manchmal leider Gottes auch diesem Quäntchen Glück zu verdanken ist, dass man aus der Situation rauskommt und dass er dann gesagt hat, er will das auch nicht so weitermachen. Könntest du denn, und auch nur, wenn du das möchtest, sozusagen einmal erzählen, was so das Krasseste war, was bei euch passiert ist zu Hause? Also jetzt egal, ob psychisch oder körperlich.
Also ich weiß nicht, für mich war wirklich jedes Mal, wenn er die Hand gehoben hat, war das schon für mich so schon sehr krass. Ich meine, es gehört einfach nicht. Also ich finde, solche Sachen gehören nicht zwischen zwei Menschen, die sich ja eigentlich lieben oder vorgeben, sich zu lieben oder wie auch immer.
Ja, definitiv.
Was ich halt wirklich total krass fand, war, dass ich dann einmal auch wieder, also ich hatte, je schlimmer es wurde, desto öfter hatte ich Nervenzusammenbrüche zu Hause und habe ihn, wollte dann irgendwann mal zur Arbeit gehen, dachte mir, okay, Arbeit lenkt ab, ne? Da kann man sich auch meistens gut zusammenreißen, wenn man in der Arbeit ist, ist man ja, sagen viele Leute, mal so eine ganz andere Person. Und da ist man halt seine 8 Stunden professionell und geht dann nach Hause. Und dann habe ich auf dem Weg zur Arbeit eine Panikattacke bekommen und habe ihn dann angerufen und habe gesagt, hey, kannst du mich bitte in die psychiatrische Notaufnahme fahren? Mir geht es nicht gut und ich weiß auch nicht, ne, was ich jetzt machen soll. Und hat er auch getan. Und dann saßen wir da ganz lange und dann fragte er mich irgendwann, ja du, ich habe ein paar Freunde für heute eingeladen, ist das okay für dich? Und ich so, ich weiß es gerade nicht, lass uns doch mal gucken, wie es jetzt erstmal weiterläuft. Wir sitzen ja jetzt hier immer noch im Warteraum. Und am Ende habe ich dann irgendwie eine Stunde später gesagt, hey, du kannst es bitte absagen oder wenn nicht absagen, könntest du es bitte irgendwo anders hin verschieben. Ich möchte gerne mich in meiner Wohnung wohlfühlen. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine sehr kleine. Und dann ist er total ausgerastet und meinte, ja, hättest du das nicht vor einer Stunde gesagt, jetzt kann ich es denen nicht absagen. Und also der hat mich, während ich wirklich total fertig war und auf dem Sonntag irgendwie, nee, auf dem Samstag in der psychiatrischen Notaufnahme saß, hat er mich total zur Sau gemacht, wieso es denn nicht einfach für mich okay ist, die Zeit über im Schlafzimmer zu bleiben. Ich muss ja nicht mit allen im Wohnzimmer sitzen. Ich wäre ja sowieso erstmal nicht erwünscht, also das hat er so ganz nebenher fallen lassen. Aber ich kann ja in meiner eigenen Wohnung doch auch einfach nur im Schlafzimmer sein. Und ich so, nein, vielleicht möchte ich mich mit einer Decke und einer heißen Schokolade vor den Fernseher im Wohnzimmer setzen. Das ist, glaube ich, mein gutes Recht in einer Wohnung, in der ich Miete zahle. Und dann ist er total ausgerastet. Also er hat das auf der Rückfahrt ist er auch komplett ausgerastet und meinte dann so, ja, geh raus. Hat mich dann quasi vor der Wohnung aus dem Auto geschmissen und ist dann auch erstmal weggefahren. Also für mich war auch eben diese psychische Komponente war, finde ich, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht sogar fast ein bisschen schlimmer war als das Körperliche.
Ja, weil die auch so viel innerlich mit einem macht, ne? Wenn jemand vermeintlich nur so einen Nebensatz sagt, ne, wie du sagst, eigentlich warst du ja auch gar nicht erwünscht. Das war eigentlich gar nicht das Streitthema. Aber ich glaube, das ist so ein Satz in so einer Diskussion, der so tief geht, dass man in seiner eigenen Wohnung von seinem eigenen Freund nicht erwünscht ist. So. Ja. Also das kann ich schon verstehen, warum diese psychische Komponente einfach so viel auch ausmacht. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass, wie du schon sagst, es ist in keinster Weise irgendwie okay, die Hand gegen einen anderen Menschen zu erheben.
Ja. Außer, aber ich finde halt immer, aber auch solche Sachen sind nicht okay. Und ich finde, wie du ja schon meintest, oder wie ihr schon meintet, häusliche Gewalt hat ja ein großes Spektrum. Also das Physische, das Psychische, das Wirtschaftliche und was hatten wir noch?
Sexuelle.
Genau, und das Sexuelle. Und es muss gar nichts Körperliches sein. Aber die Leute müssen halt auch einsehen, wenn halt psychisch eine Grenze überschritten ist, dass das auch schon häusliche Gewalt ist und dass sie sich damit definitiv Hilfe suchen sollen.
Hm. Wie ist denn das mit deinem Umfeld gewesen? Also wenn du jetzt bei der Arbeit warst oder so, ist das jemandem mal aufgefallen? Also ich meine, psychische Gewalt ist, glaube ich, etwas, was nicht so auffällig jetzt ist oder nicht so auffällig sein kann. Aber zum Beispiel gerade körperliche, so blaue Flecken und sowas, ist das mal jemandem aufgefallen? Hat dich da mal jemand drauf angesprochen oder versucht zu helfen oder so?
Nee, tatsächlich nicht, weil ich aber auch nie auffällige blaue Flecken hatte. Also wenn, dann waren die irgendwo auf den Armen und dann war es halt immer bedeckt. Ne? Also dann zieht man halt eine langärmelige Bluse an und dann ist die Sache auch schon gegessen. Also da konnte mich keiner drauf ansprechen, weil es auch keiner gesehen hat. Mhm. Eine Kollegin hat irgendwann die Narben an den Armen gesehen, von der Selbstverletzung. Aber die hat das tatsächlich, also ich wusste, dass sie es gesehen hat, aber sie hat es auch dabei belassen, wo ich auch total dankbar dafür war, weil man gerade bei so einem privaten Zustand das nicht unbedingt in die Arbeit mitnehmen will. Mhm.
Hättest du denn jetzt rückblickend, könntest du irgendwas sagen, was du dir von jemandem gewünscht hättest als Reaktion? Also was dir geholfen hätte?
Tatsächlich nicht. Ich glaube, in dieser ganzen Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen bin und halt mit ein bisschen Abstand auf die Situation geguckt habe, hätte ich mir auch da nicht helfen lassen wollen. Also ich war gar nicht so weit, Hilfe anzunehmen, und in dem Moment hätte keiner irgendwas anders machen können, was irgendwie richtiger gewesen wäre.
Hast du denn auch, ich meine, das ist ja jetzt mal dann immer so ein Klassiker, sage ich jetzt mal, in Filmen oder wenn man das so hört, hast du dir auch selber Schuld gegeben?
Ja, klar. Als er dann irgendwann gesagt hat, ja, ich nehme ihm die Luft zum Atmen, habe ich auch gesehen, dass ich ihn schon sehr stark beanspruche, aber aus dem ganz einfachen Grund, dass ich durch ihn und diese gemeinsame Situation sehr beansprucht bin. Und wie gesagt, er ist ja der Partner, er ist ja der nächste Mensch zu einem. Ich bin ja, wie gesagt, von sehr weit hergezogen, das heißt Familie und ehemalige gute Freunde waren ja alle ewig weit weg. Und klar habe ich mir dann gewünscht, dass er mal irgendwie einen Abendparty mal weglässt und halt bei mir zu Hause auf dem Sofa bleibt, auch wenn es jetzt keine Action gibt, sondern wir einfach irgendwie zusammen einen Film gucken. Und als er dann gesagt hat, ja, ich nehme ihm die Luft zum Atmen, habe ich mich schon gefragt, so ja, kann schon sein, hat er schon recht. Ich bitte ihn ja häufig, zu Hause zu bleiben. Nicht, dass er es getan hätte, aber ich bitte ihn sehr häufig. Klar habe ich mich dann gefragt, ob es irgendwie an mir liegt oder ob ich auch vielleicht einfach viel zu viel von ihm erwarte, wenn ich sage, ja, ich hätte gern, dass er den Haushalt übernimmt, wenn ich jetzt gerade die bin, die halt arbeitet und sich fortbildet. Vielleicht war das zu viel. Rückblickend betrachtet sehe ich das nicht mehr so. Aber klar, in dem Moment habe ich mich schon ganz, ganz oft gefragt, ob es denn nicht wirklich an mir liegt.
Ist das denn, also wenn du jetzt sagen würdest, hat es viele deiner Beziehungen, also zum Beispiel zu Freunden oder deine jetzige Beziehung beeinflusst? Also siehst du irgendwie Menschen jetzt anders oder gehst du anders an gewisse Situationen ran oder sowas?
Generell gehe ich, glaube ich, jetzt ganz anders durchs Leben. Die größte Veränderung, die ist, wie gesagt, ich war ja unfassbar verliebt, also bis über beide Ohren. Und ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und habe dann sehr kurzfristig gesagt, Leute, in 3 Monaten ziehe ich 500 Kilometer weit weg zu einem Kerl, den ihr nicht kennt. Ich war total verliebt. Und ich muss sagen, mittlerweile jede Entscheidung, die ich mache oder vorhabe zu fällen, überlege ich mir ungefähr 5-mal und bin mir danach tatsächlich leider immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich so machen will, ob das jetzt wirklich so der richtige Weg ist oder ob das nicht auch schon zu vorschnell ist. Und so gehe ich auch an die Leute ran. Also ich gucke mir Leute jetzt lieber etwas länger aus der Ferne an, bevor ich sage, okay, die will ich in meinem näheren Umfeld haben. Und ich habe ganz rigoros aussortiert. Also ich habe wirklich dann irgendwann gesagt, alles, was mir nicht gut tut, kann weg. Und ich habe mich von allem und jedem getrennt, wo ich gesagt habe, er macht mich nicht glücklich.
Und das ist also...
Ich muss nicht so weit gehen, dass ich sage, die Leute machen mich unglücklich, aber wenn sie mich nicht glücklich machen, dann halt auch nicht.
Ja, eine total jetzt grundsätzlich total gute Einstellung, weil wann hinterfragen wir oder wer macht das wirklich, das so rigoros zu hinterfragen, ob die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mir wirklich gut tun? Also ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Man muss erst an einem richtig krassen Punkt ankommen, um das dann zu machen, um dann die Entscheidung und ja auch den Mut zu fassen, sich von Menschen zu distanzieren, weil wir Menschen brauchen ja andere Menschen. Wir können ja nicht ganz alleine sein. Ja. Und dann aber zu sagen, okay, ich will nicht nur mit Menschen Kontakt haben, um mit Menschen Kontakt zu haben, sondern ich will positiven Kontakt haben. Ich will, dass mir das was zurückgibt, was ich irgendwie in Beziehungen stecke und das nicht nur immer alles von mir kommt oder mir nur Negatives zurückkommt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine richtig wichtige Botschaft, einfach zu sagen, dass man auch bei Menschen, egal wie vermeintlich nah oder fern sie einem stehen, wenn sie einem nicht gut tun, dann haben die in unserem Leben nichts zu suchen. So.
Ja, was mir dann auch eben ganz, ganz wichtig war, ist immer, dass die Leute auch meinen Wert erkennen. Nicht, dass sie erst nach einem Wert in mir suchen müssen, sondern dass sie sehen, dass sie mich als Menschen sehen und dass sie mich auch so akzeptieren, dass ich mich nicht verbiegen muss. Weil das ist eben eine Sache, die ich eben über 2 Jahre gemacht habe mit diesen Menschen. Ich habe mich immer angepasst, ich habe immer versucht, irgendwie zu gefallen, habe mich dann im Nachhinein ja irgendwie immer mehr aufgegeben. Ja, und da habe ich gesagt, das mache ich nie wieder für jemanden. Und ich möchte, dass die Leute mich so mögen, wie ich bin. Und dass sie das auch schätzen an mir, wie ich bin. Und nicht sagen, okay, sie nehmen das hin, weil sie meinen Humor gut finden oder so, also weil sie eine Sache an mir gut finden und 99 andere schlecht, sondern dass sie sagen, okay, die nehmen das ganze Paket und die finden das ganze Paket richtig gut.
Ein sehr, sehr starker und mutiger Schritt, finde ich. Also
ja, total. Also hat das denn auch was mit deinem eigenen Selbstbild und Selbstwert gemacht? Also weil du jetzt gesagt hast, wie die anderen sozusagen auf dich reagieren sollen oder mit dir umgehen sollen, aber du selber mit dir, hat das da auch was geändert?
Anfangs tatsächlich leider ins Negative erstmal. Also ich habe natürlich, also mein Selbstwert hat natürlich unfassbar gelitten unter der ganzen Situation und ich habe mich selbst auch nicht mehr gemocht. Also nicht, weil ich gesagt habe, okay, weil ich mich jetzt zu sehr verbogen habe, sondern weil ich das alles habe mit mir machen lassen. Ne? Also gerade eben auch diese Gewalt. Meine Familie hat ja dann auch aus Erzählungen so ein bisschen mitbekommen, was da ablief. Auch nicht das volle Programm, das wollte ich ihnen nicht antun. Aber die haben dann gefragt, wie ich als so selbstbewusste und selbstständige Frau, ich stand schon immer auf eigenen Beinen, ich habe früh angefangen zu arbeiten, um eigenes Geld zu verdienen. Und ich habe auch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Die haben mich mal gefragt, wie es denn passieren konnte, dass ich so viel habe mit mir machen lassen. Und das habe ich mich später auch gefragt. Wie kann es sein, dass, also ich stand wirklich vor dem Spiegel und habe mich dann gefragt, wie kann es sein, dass du als auch sehr emanzipierte Frau wirklich alles für diesen Menschen aufgegeben hast, inklusive deiner Persönlichkeit, auf die du irgendwann mal sehr, sehr stolz warst. Ja, und da habe ich, also ich habe ganz, ganz lange damit gekämpft. Ich kämpfe auch heute noch so ein bisschen damit, dass ich in manchen Entscheidungen auch einfach, wie gesagt, sehr unsicher bin. Oder dass ich sage, ich wage manche Dinge nicht, weil mir das Risiko einfach zu hoch ist. Wobei man dann auch mal sagt, naja, Fehlschläge gehören ja auch zum Leben. Aber man hat schon Angst, dass man halt nochmal so einen großen Fehlschlag landet.
Ja, total verständlich, finde ich. Also ich glaube, wenn man sowas Krasses erlebt hat, ist es total schwer, einfach Vertrauen wieder aufzubauen und leichtfüßig irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder so. Hast du denn eine Antwort auf diese Frage gefunden oder ist das einfach was, was man vielleicht auch gar nicht beantworten kann?
Also ich glaube, das liegt einfach mitunter, dass Liebe tatsächlich schlicht und ergreifend blind macht. Das Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube auch einfach, dass mein Gegenüber einfach eine sehr stark manipulierende Art gehabt hat und das halt wirklich ein sehr schleichender Prozess war. Also es ist ja nicht von heute auf morgen gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir jetzt die Kochschürze umgebunden und war dann Hausmädchen und Mädchen für alles, sondern es war ja wirklich ein schleichender Prozess. Es fing erstmal damit an, dass ich ja ihm viele Sachen nachgeräumt habe. Dann habe ich eben seine Finanzen angefangen zu klären. Dann habe ich ihm hier und da mal ein bisschen Geld ausgelegt und das hat sich dann summiert und ich sage jetzt mal, wenn man mal einen 100er dahin gegeben hat, naja, jetzt kann ich mir auch nochmal 50 Euro geben. Naja, jetzt habe ich mir schon mal 150 gegeben, die 50 tun jetzt auch nicht mehr weh. Und das sind halt so Sachen, wo man sagt, na, ich habe es ja gestern gemacht, wieso kann ich es heute nicht auch nochmal machen? Ist ja nicht so schlimm. Und dann fängt halt die Abwärtsspirale so ein bisschen an.
Ach, krass, ey. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich finde, es ist so ein, also ich finde, in erster Linie bist du eine mega, mega starke Frau und so wie du mit uns darüber offen redest, finde ich richtig toll. Danke nochmal dafür. Aber es ist echt eine richtig krasse Geschichte und ja, wir wollten nochmal das aktuelle Thema ansprechen, das Corona-Thema.
Du wartest darauf, dass ich die Frage stelle, die lautet, Corona macht ja ganz viel gerade schwerer, gerade in diesem Zusammenhang und ob du da Tipps hättest. Und da möchte Julia gerne reingrätschen.
Genau, da wollte ich nochmal reingrätschen.
Achso, sollen wir jetzt erst die Frage beantworten oder möchtest du erst reingrätschen?
Achso, ich kann auch erst reingrätschen. Ich dachte,
ja, wir können
erst
mal reingrätschen.
Geht genau. Erst mal rein und dann darf Becky die Frage beantworten.
Genau, also ich habe mir jetzt ganz viele Studien dazu angeguckt, ganz viele Statistiken. Mhm. Und zu meinem Erstaunen, also weniger erstaunlich ist, dass es noch nicht so viele Statistiken zu Corona gibt in dem Rahmen, weil das halt eine sehr schleichende Zahl ist und das Dinge sind, die oft ja erst später zur Anzeige, wenn überhaupt, gebracht werden. Mhm. Aber eine andere Erkenntnis war, dass viele Bundesländer einfach komplett unterschiedlich drauf reagiert haben. Also es gab Bundesländer, die haben gesagt, ja, es gab einen Anstieg. Und es gab auch Bundesländer, die haben zu meinem Erstaunen gesagt, nee, es gab einen Rückgang. Welche Gründe das alles haben kann, wissen wir, glaube ich, alle. Also zumal, dass das später angezeigt wird oder dass die Dunkelziffer halt noch erheblich höher ist, weil die Leute momentan ja einfach aus der Situation auch nicht rauskommen und nicht wissen, wohin mit sich vielleicht. Und es gibt natürlich auch momentan deutlich weniger Sozialkontrolle. Also die Leute sind vielleicht weniger in der Schule, also Kinder zum Beispiel. Es gibt oder treffen sich weniger mit Freunden, mit Verwandten, sind weniger bei Ärzten. Die Betreuer kommen nicht mehr so oft oder kommen nur mit unterschiedlichen Bedingungen zu einem etc. etc. Und daher gibt es wahrscheinlich einen Verzug. Aber in Berlin ist das nun so, dass die gesagt haben, ja, es gibt deutlich mehr Fälle. Und zwar gab es im Juni einen Höhepunkt. Also im Juni war der Höhepunkt des Lockdowns und da war der Anstieg von 30% im Vergleich zu letztes Jahr Juni, was ich schon mal echt krass fand. Zumal wir ja wissen, dass es immer noch schleichend ist und dass die Dunkelziffer wahrscheinlich ja, um einiges höher ist. Auch Hamburg verzeichnete höhere Zahlen. Bremen sagte zwar, es gibt keine Zahlen in der Justiz, aber dass die Frauenhäuser komplett ausgelastet sind, also wirklich zu 100%. Zu meinem Erstaunen sagte aber Nordrhein-Westfalen und auch Niedersachsen, dass es Rückläufe gab. Also Niedersachsen sagte, dass es einen Rückgang, also zwischen März und Mitte Mai einen Rückgang von 11% gab. Und Nordrhein-Westfalen sagte, es gab sogar einen Rückgang von 21%. Ja, also ich glaube, darüber kann man jetzt viel diskutieren, weil ich denke, das sind zwar Statistiken, aber ja, ich denke, da liegt viel dahinter. Also viel, was noch nicht ausgesprochen ist und was sich vielleicht erst Ende dieses Jahres oder sogar irgendwie in den nächsten Jahren, wenn Corona dann wirklich mal nicht mehr so das Thema ist, zeigen wird.
Genau, also ich glaube auch, das wird sich erst mit den Folgejahren jetzt auch klären und auch erst vielleicht, wenn die Corona-Situation überhaupt durch ist und wir dann nochmal einen Hinterher-Vergleich haben, wie die Situation dann nach Corona aussieht. Ich muss sagen, ich komme auch nicht in den Statistiken vor, ich habe es auch nie zur Anzeige gebracht. Ich habe gesagt, ich mache das halt mit mir aus. Ich hätte auch sowieso keine Beweise gehabt, es wäre am Ende Wort gegen Wort gewesen und ob ich mir dann diesen Stress vor Gericht antun wollte, war halt dann die nächste Sache. Ich hatte auch so schon mit genug Sachen zu kämpfen. Ich muss halt sagen, du hast es jetzt gerade angesprochen, die Frauenhäuser sind halt ausgelastet. Für alle, die jetzt in der Situation feststecken, es gibt definitiv genug Hilfsorganisationen. Es gibt die Frauenhäuser in Hamburg. Es gibt ja auch das Frauenhilfstelefon. Also es gibt ja explizit eins für Frauen, die einem dann auch nochmal beratend zur Seite stehen. Das sind auch nicht nur, also das sind tatsächlich gar nicht Ehrenamtliche, die da arbeiten, keine Zivilisten ehrenamtlich, sondern da sind immer Psychologen am Telefon, alles Leute mit Erfahrung und Ausbildung. Es gibt den Weißen Ring in Hamburg zum Beispiel, der ja auch Schutz bietet für Opfer von Kriminalität, dementsprechend auch eben für Gewaltopfer da ist. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn es dann am Ende nur ist, dass man die beste Freundin fragt, hey, kann ich ein paar Tage auf deinem Sofa schlafen? Dass man Abstand zur Situation gewinnt und dass man sich dann vielleicht zusammen mit einem Menschen zusammen vielleicht Gedanken überlegen kann, wie geht es denn jetzt weiter? Weil zurück in die Situation ist eigentlich keine Option.
Es gibt tatsächlich momentan auch ein Codewort, was in der Apotheke, bei Ärzten etc. auch bekannt ist, wenn man dann wirklich gar nicht rauskommt und ich sag mal völliger Kontrolle ausgesetzt ist und auch nicht telefonieren kann etc. Mhm. Das Codewort ist Maske 19. Da wissen die Leute nämlich auch direkt, was los ist und helfen einem.
Genau, es gibt ja auch für die Öffentlichkeit gibt es ja auch, also gerade wenn man irgendwie auf der Straße ist und vielleicht der Partner neben einem steht und man dann auch nicht machen kann, gibt es ja auch tatsächlich ein Handzeichen. Daumen in die Handinnenfläche und dann einen Finger nach dem anderen zumachen. das ist eigentlich auch das, also mittlerweile das offizielle Zeichen für Gewalt. Also, dass man da in einer Situation steckt, aus der man gerade nicht rauskommt. Genau. Also, da gibt es tatsächlich immer mehr Möglichkeiten, sich einfach auch entweder anonym oder eben sehr unauffällig nach Hilfe zu rufen.
Ja, weil das ist ja, glaube ich.
Das muss halt bekannt werden.
Das ist ja, glaube ich, für viele das größte Problem, dass man unter so einer Kontrolle steht, dass da eben dieser Machtmissbrauch, der auf so vielen Ebenen stattfindet. Ich glaube, deswegen ist auch einfach dieser wirtschaftliche Faktor bei vielen auch nochmal so ein Punkt, wenn eben der Partner, der die Gewalt ausübt, auch die Gewalt und die Macht über das Geld hat, wie komme ich denn dann überhaupt weg, wenn er alles kontrolliert, wenn er oder sie mein Handy kontrolliert, kontrolliert, wohin ich gehe, was ich mache und dann überhaupt, also da finde ich es so gut, dass die Gesellschaft da auch wacher wird und eben solche Hilfssysteme wie ein Handzeichen, wie ein Codewort, wie möglichst anonyme Anlaufstellen einrichtet, damit eben diesen Menschen geholfen wird und sie einen Ausweg bekommen aus diesen Situationen, ja.
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Also ich muss dazu sagen, bevor ich mich jetzt heute darüber informiert habe, wusste ich es nicht. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass weiterhin in den Bereichen, wie man es dann verteilt, ist halt ein bisschen schwierig, weil man weiß ja immer nicht, wer wie betroffen ist, wer sich darüber informiert, ob es Möglichkeiten gibt, sich darüber zu informieren oder ob da, weiß ich nicht, Internetverläufe gelesen werden. Oder manche, also häusliche Gewalt kann sich ja gegen Männer, gegen Frauen, gegen Kinder richten. Mhm. Ich denke, Kinder sind ja oft ein sehr hartes Thema, weil die halt einfach absolut wahrscheinlich nicht wissen, was, wohin und ob das einfach das Richtige ist oder ob das einfach, wie du es vorhin auch gesagt hast, so normal ist.
Ja.
Ich denke, da ist es wichtig, dass alle auch einfach ein bisschen Hand in Hand gehen. Und gerade jetzt in dieser schwierigen Situation vielleicht auch die Augen einfach offen halten.
Ja, dafür sind ja auch einfach gerade in Bezug auf Kinder oder eben auch auf andere Menschen, Sportvereine, Schule, Kindergarten, die Arbeit, die auch sich mit Arbeitskollegen treffen, nicht nur virtuell, sondern auch mal in real, wo jemand was mitbekommen könnte. Weil, also ich habe ja lange auch im pädagogischen Bereich gearbeitet und auch eine Zeit lang mal in einer Kita. Und wenn da ein Kind mal was, also sagt oder erwähnt, dann greifen sofort Prozesse. Also egal, was sozusagen dahinter steht. Ich hatte das mal, dass ich ein Krippenkind, das ist ja so bis 3, gewickelt habe und dieses Mädchen einen ganz komischen Kommentar über den Papa gemacht hat in diesem Zusammenhang. Und ich habe damals noch studiert und bin dann zur Kita-Leitung und habe gesagt, also ich kann das jetzt gerade nicht einschätzen, aber mir ist es ein Bedürfnis, das zumindest jemandem zu sagen, dass dieses Kind etwas sehr Ungewöhnliches gesagt hat in diesem Zusammenhang. Mhm. Und dann hat sie das auch aufgenommen und das muss dann auch eingetragen werden. Und da laufen dann einfach auch so Prozesse ab, ohne dass sofort interveniert wird, weil man das ja auch nicht nur, wenn ein Kind mal einen Satz gesagt hat, machen kann, aber dass sozusagen da die Aufmerksamkeit drauf ist. Und ich glaube, das ist total wichtig und dann eben auch für uns andere ganz wichtig, dass wenn es Situationen gibt, wo wir dann jemanden sehen, uns auch wirklich bewusst um diesen Menschen zu sorgen. Und wenn, also ich merke das immer wieder, wenn ich Leuten die Frage stelle, wie geht's dir, dass das mittlerweile ja doch eher so ein oberflächliches, ja, alles gut, zurückkommt und ich ganz oft Freunden erklären muss, ey, ganz ehrlich, wenn ich dich frage, wie es dir geht, dann will ich das wirklich wissen. Und wenn ich das Gefühl habe, dir geht's nicht gut, dann spreche ich dich auch drauf an und frage, ey, irgendwie bist du heute schlecht drauf oder ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut, willst du über was reden? Und dass wir das eben auch viel, viel mehr machen, jetzt gerade in dieser aktuellen Situation.
Ja, das auf jeden Fall. Was aber halt natürlich dann nochmal wichtig ist, ist halt irgendwo auch die Grenze zu wahren, weil viele Opfer sich ja auch schämen und sich dann noch mehr zurückziehen und dann gegebenenfalls auch den Kontakt zu Leuten meiden, die ihnen ja eigentlich nur helfen wollen, weil sie eben zu viel helfen wollen in diesem Moment. Also das ist ganz schwierig. Auch da kann man sich sogar als nicht Betroffener kann man sich eben zum Beispiel beim Frauentelefon Rat suchen und fragen, wie man an die Sache gehen soll. Wenn die Leute, also wenn die Geschädigten selbst sich keine Hilfe suchen und auch so keine Hilfe annehmen wollen von einem selbst, kann man trotzdem nochmal fragen, okay, kann ich irgendwas sonst tun? Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie ich hier beistehen kann, ohne jetzt permanent auf sie einwirken zu müssen oder solche Sachen? Also die haben da auch ganz, ganz tolle Tipps. Wie gesagt, es ist auch echt wirklich immer Fachpersonal am Telefon. Und das rate ich auch jedem, der den Verdacht hat, dass irgendwo was im Busch liegt, dass er sich vielleicht mal an so eine Hilfestelle wendet und sich einfach ein paar Tipps einholt von Profis, die damit wirklich auch tagtäglich zu tun haben. Wobei man sagen muss, es ist sehr traurig, dass sie tagtäglich damit zu tun haben müssen, aber so ist es leider.
Ja, das ist mit so vielen Dingen so, wo es viele Menschen gibt, die einen Beruf ausüben, in dem sie sich wünschen, sie wären gerne arbeitslos. So.
Ja. Das glaube ich auch. Also ganz Hut ab für die Leute, die das machen und die sich dann jeden Tag am Telefon Geschichten anhören müssen. Wie gesagt, ich muss ja sagen, bei mir war es, wenn ich es vergleiche, wie du schon gemeint hast, es gibt auch Frauen, die halt rundum kontrolliert werden. Das hatte ich ja zum Glück nicht. Also er ist nicht in mein Handy gegangen. Ich durfte mich mit Leuten treffen ohne sein Beisein. Das war soweit alles noch okay. Wie gesagt, wir hatten halt unsere Differenzen so in den eigenen vier Wänden, wenn halt einfach keiner da war. Und das war, glaube ich, auch so eine Sache. Also ich hätte, als ich noch nicht so viele Leute hier in Hamburg gekannt habe, hätte ich mich auch an keinen seiner Freunde wenden können, weil das waren so die ersten Leute, die ich ja kennengelernt habe, sind so, ne, die Leute, die er halt so eingeladen hat. Er war halt immer so dieser nette Typ von nebenan. Hätte ich jetzt gesagt, hey du, irgendwas stimmt nicht, kann ich mal mit dir reden? Ne? Also da waren ja auch ein paar Mädels immer mit dabei. Die hätten mir, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Und also da hätte ich mir auch keine Hilfe holen können.
Ja, zeigt mal wieder, stille Wasser sind tief. Ne? Ich hasse es ja, mit so Floskeln um sich zu werfen, aber irgendwo kommen sie ja her. Ne? Ich bin ja unsere kleine Zeitwächterin und ich muss jetzt mal Ding, Ding, Ding machen. Letzte Frage, Julia.
Letzte Frage. Warte, ich muss blättern. Entschuldigung.
Alles gut.
Ja, genau, das hattest du ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Wie gehst du heute damit um? Also was ist heute so, ich sag mal, ja, worauf achtest du bei Menschen? Was ist heute der Punkt, wo du sagst, nee, das Vertrauen ist direkt weg? Oder hast du heute noch auch gerade bezüglich Therapie etc. weiter damit zu kämpfen?
Also ich habe jetzt mit Spätfolgen damit zu kämpfen. Also wie gesagt, fehlende Selbstsicherheit so im Alltag so teilweise oder dass es mir wahnsinnig schwerfällt, teilweise wirklich die einfachsten Entscheidungen zu treffen. Das bearbeite ich heute noch in der Therapie. Dass mich das einfach beeinflusst, dass ich jedes Mal an diese Katastrophe denke, die halt mit einer Entscheidung wegzuziehen oder umzuziehen ja gefallen ist. Und da hat ja eigentlich alles angefangen. Und ansonsten, ja, wie ich heute damit umgehe, wie gesagt, ich bin einfach viel, viel vorsichtiger. Und ich sage öfter nein. Also ich bin, und ich achte viel mehr auf mich selber. Also wenn irgendwer sagt, du, ich habe gerade ein Problem, kann ich mit dir reden? Ich so, ja, kannst du. Aber mir geht es heute selbst vielleicht nicht so gut. Es kann sein, dass ich dir keinen guten Ratschlag geben kann oder ist es okay, wenn wir vielleicht morgen drüber reden oder solche Sachen. Also ich gucke schon wirklich jetzt mehr auf mich. Die Leute, die in meinem Umfeld sind, also alle, die näher mit mir befreundet sind, die wissen, dass es gar nicht böse gemeint ist. Aber man sollte wirklich mehr auf sich selber achten. Man sollte sich nicht so sehr für andere Leute aufgeben und sich auch nicht so sehr verbieten. Klar möchte man Freunden helfen, das möchte ich auch gar keinem verbieten, aber wirklich immer so aufs eigene Bedürfnis achten. Wenn man sagt, hey, man hat gerade keine Energie, dann hat man gerade dafür keine Energie, sich mit den Sorgen anderer rumzuschlagen, wenn man gerade vielleicht noch so eigene Sorgen hat. Dann sollte man sich selbst erstmal vorziehen.
Ja, ein super wichtiger Tipp. Ich glaube, das ist was man viel zu schnell aus dem Blick verliert, sich um sich selber zu kümmern. Ja. Was würdest du denn sagen, sozusagen, wo dir die Therapie geholfen hat? Weil viele scheuen sich ja einfach davor, zu einer Therapie zu gehen. Könntest du sagen, was sozusagen daran genau das ist, was du gebraucht hast?
Also wir haben das ja so Stück für Stück, sage ich jetzt mal, aufgearbeitet, wie sich das überhaupt alles gesteigert hat. Und dann wurde mir einfach bewusst oder mir wurde dann einfach von jemandem der objektiv drauf gucken konnte, dann gesagt, hey, das ist gar nicht deine Schuld. Hier siehst du, das und das ist passiert. Und zwar nicht, weil du irgendwas gemacht hast, sondern weil es halt einfach unvermeidlich war, dass ihr an den Punkt kommt, durch den Weg, den ihr gegangen seid. Also mir wurde viel von dieser Opferrolle einfach genommen oder von diesem Schuldbewusstsein, wo man sich dann lange gefragt hat, okay, habe ich es denn so weit gebracht? Also habe ich so weit getrieben, dass wir so weit gekommen sind? Und es hilft unfassbar. Also ich hatte ganz, ganz lange, hatte ich wirklich Albträume. Ich hatte Albträume von der Situation, wo er handgreiflich geworden ist. Und wenn man einfach drüber redet, kann man es besser verarbeiten und dann hört sowas auch auf. Und wie gesagt, man lernt einfach später fürs Leben. Also ich würde jedem empfehlen, der jetzt vielleicht auch schon raus aus der Situation ist, aber sich gedanklich davon nicht lösen kann, sich wirklich Hilfe zu suchen. Es ist nichts Schlimmes. Es ist, zum Glück leben wir in Deutschland, es gibt Krankenkassen, die übernehmen das. Es ist ein geschlossener Raum, man erzählt es einer Person und die hat Schweigepflicht, die wird es keinem anderen erzählen. Und man kann es halt nach und nach aufarbeiten.
Ja, total gut, dass du das auch so nochmal sagst, also weil ich glaube, das kann man auch nicht häufig genug sagen, dass Therapie einfach eine total legitime Form der Hilfe ist und niemand ist verrückt oder bekloppt, nur weil er zu einem Therapeuten geht, sondern das ist was, was einem wirklich weiterhelfen kann, Dinge zu verarbeiten und Dinge auch abzuschließen. Ja, hast du noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das möchtest du noch loswerden, so im Sinne von berühmte letzte Worte?
Tatsächlich, was mir wichtig ist, ich bin halt so, ich sage jetzt mal, ich gehöre zu der Mehrheit der Opfer von häuslicher Gewalt, weil ich eine Frau bin. Laut Statistik, das ist eben die Sache, Männer zeigen das viel seltener an. Zum einen, weil sie sich die Blöße nicht geben wollen. Zum anderen gibt es tatsächlich auch Fälle, wo das von der Polizei gar nicht ernst genommen wird, dass die Männer von der Frau kontrolliert werden oder geschlagen werden oder wie auch immer, also wie auch immer sich diese Gewalt zu Hause auswirkt. Und ich finde, da muss man auch den Fokus drauf legen, dass da auch unfassbar viele Männer davon betroffen sind und auch denen die Hilfe zusteht. Es gibt tatsächlich auch, so wie Frauenhäuser, gibt es tatsächlich auch für Männer mittlerweile, wo sie hin können. Und was mir auch noch wichtig ist als zweiter Punkt, die Situation ist nicht ausweglos. Ich habe mich auch ganz, ganz oft gefragt, wo soll ich denn hin, wenn ich hier ausziehe? Ich habe ja die ganze Wohnung eingerichtet und ich habe ja Teilzeit gearbeitet, um die Schule zu machen. Das heißt, das Geld saß jetzt auch nicht unbedingt locker. Und ich habe ja auch noch einen Hund. Ne? Wo findest du denn in Hamburg eine gut bezahlbare Wohnung für dich alleine, wo du mit dem Hund einziehen kannst? Wie gesagt, es gibt so viele Hilfsangebote. Und wenn es am Ende ist, dass man eine Freundin fragt, ob man bei ihr 2 Tage auf der Couch schlafen kann und dann vielleicht bei einer anderen Freundin 2 Tage auf der Couch, bis man ein bisschen Luft hat und sagt, okay, ich bin jetzt bereit, den nächsten Schritt zu gehen und ein Hilfsangebot der Stadt anzunehmen oder zur Not, wenn es geht, wenn es finanziell machbar ist, zuerst ins Hotel zu ziehen. Das geht auch. Aber erstmal raus aus der Situation, damit man diesen Druck nicht mehr hat und damit man sich dann damit man erstmal kurz auf eigenen Beinen steht, nicht diesen Druck im Rücken hat, nicht diesen Partner im Rücken hat, der dann eben gegebenenfalls auch alles kontrolliert und dass man sich dann eben eine Hilfe sucht. Aber der erste Schritt ist immer raus.
Ja, sehr wichtig. Vielen herzlichen Dank dafür auch nochmal für diese Perspektive. Ich glaube, die ist auch ganz witzig, ganz wichtig. Wichtig, nicht witzig. Witzig wird es jetzt hoffentlich. Das ja. War ein falscher Versprecher, weil ich schon auf unsere Quatschfrage hinaus wollte. Julia, let's go.
Ich bin nervös.
Brauchst du gar nicht. Das ist tatsächlich einfach nur eine Frage, die so ab und zu in den Sinn schwirrt, die wir gerne unseren Gästen stellen, damit die Unterhaltung nochmal doch mit einer positiven ein positives Ende nimmt, sag ich mal, und damit man zum Einschlafen noch was Schönes hat, um drüber nachzudenken.
Das ist ja die einzige Frage, auf die ich mich nicht vorbereiten kann, deswegen.
ja, aber wir meistens auch nicht und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, vor Julias Fragen muss man mehr Angst haben als vor meiner.
Ja, dann kannst du ja
super.
Okay, dann fange ich an. Genau, meine ist heute leider ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde sie interessant zu fragen, aber sie ist halt jetzt nicht so super witzig. Du hast ein Haus mit Garten. Wie würdest du deinen Garten gestalten?
Ich hätte da tatsächlich wahrscheinlich einen Agility-Parcours für meine Hunde.
Cool. Es gibt einen in Hamburg-Bergedorf, der ist offen für alle Hunde und richtig cool.
Ja, ich weiß, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Anfahrt ist mir fast zu weit.
Ja, kann ich verstehen.
Und ich habe auch gehört, der ist relativ klein. Also die Geräte sind zwar schon da, aber der ist verhältnismäßig klein.
Ja, es geht tatsächlich. Also
aber ich wollte ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Also
okay, falls steht noch jemand Agility-Tipps in Hamburg hat, dürfte das gerne kommentieren und uns schreiben. Dann leiten wir das natürlich gerne weiter.
Bitte.
Ja, meine Frage.
Nee, erstmal musst du meine auch beantworten. So läuft
ich
das
muss
hier.
Deine beantworten.
Ja.
Was würde ich mit einem Garten machen? Also, wenn ich nicht in Deutschland leben würde, würde ich mir einen fetten Pool hinstellen und so einen kleinen Urlaubsresort draus machen. Da wir aber in Deutschland wohnen und mein Pool wahrscheinlich einfrieren würde oder vor Regen irgendwas nicht Schönes drin wachsen würde.
Ich kenne auch Menschen, die haben einen beheizten Pool in Deutschland.
Ja, da wird es aber dann, glaube ich, mit den Verhältnissen etwas schwierig.
Das stimmt.
Da würde ich, glaube ich, ich glaube, dann darf ich muss ich an der Inneneinrichtung des Hauses sparen. Dann steht ja, da nur ein Klappstuhl oder so. ja, schwierig. Also ich glaube, ich würde immer so eine Ecke haben, wo ich dran rumexperimentiere. Ich bin sehr, sehr schlecht, was Pflanzen angeht. Die überleben bei mir leider nicht so lange. Aber ich bin immer sehr bemüht, dass bei mir irgendwas überlebt. Das heißt, ich würde echt versuchen, irgendwas anzupflanzen, sei es irgendwie ein Himbeerbusch oder so, der quasi untödlich ist.
Aber der tötet alles andere. Himbeeren und Brombeeren, die kriegst du nie wieder raus aus dem Garten.
Ja, siehst du, wunderbar. Das ist eine Pflanzenart, die für mich super ist. Und ich habe auch einen Hund und der isst super gerne Himbeeren. Das ist Win-Win für alle.
Ich wollte gerade sagen. Ja, ich muss sagen, ich habe auch keinen grünen Daumen. Also hinter mir hier sind diese Palme. Ich habe sie so gedreht, dass ihr die schöne Seite seht, weil die andere ist nackt. weil die geht langsam ein und ich meine, es ist eine Palme, die braucht ja echt nicht viel.
Ja, wir haben nur Plastikpflanzen.
Das stimmt. Ja, ich bin ja tatsächlich auch nicht der größte, also der Mensch mit dem grünsten Daumen wird sich, meine Schwester hat mir mal einen Gipsabdruck von einem Daumen zum Geburtstag geschenkt, den sie grün angemalt hat, so nach dem Motto, dann hast du jetzt einen grünen Daumen, den schenke ich dir. Deswegen wäre mein Garten wahrscheinlich einfach ein Wildgarten, wo alles wachsen und gedeihen kann, wie es möchte, für Bienen, Wespen und auch alles. Und
aber
dann,
Himbeeren nicht, ja?
Ja, aber Himbeeren, wenn man Nachbarn hat, dann wachsen die darüber und so.
Das ist ja nicht mein Problem.
Das ist auch wie mit Bambus, weißt du, das macht sich so viel Platz. Ich würde dann eher immer so Streublumen und dann streuen die sich ja wieder von alleine und so, weißt du? Sowas eher. So Wildwiese eher. Ja. Naja, ich habe ja gesagt, die Frage ist nicht so lustig.
Doch, ich finde es tatsächlich jetzt, wo man weiter drüber nachdenkt, ganz interessant.
Wenn ihr Tipps habt für einen Garten oder Pflanzenanbau, freuen wir uns auch über Nachrichten.
Oder Himbeerbüsche, die sich nicht verbreiten. Ja, meine Frage ist ein bisschen anders. Wenn du man möchte ein Musikvideo aus einer Situation in deinem Leben drehen, welche Situation aus deinem Leben würdest du für ein Musikvideo opfern?
Was heißt denn opfern? Hätte ich den Moment dann nicht mehr?
Doch, doch. Aber du würdest ihn ja mit allen teilen.
Dann wäre es wahrscheinlich, wie ich meine erste Hündin adoptiert habe.
Oh, wie war es denn?
Ich glaube, es wäre ein unfassbar schlechter Song mit so einem Musikvideo. Aber das ist, glaube ich, so mit das Highlight momentan. Ja. Weil es war so Liebe auf den ersten Blick bei uns. Ja, das wäre so der Moment, den ich hergeben würde.
Was würdest du denn drehen lassen? Ja, ich bin gerade erst noch am Überlegen, was für eine Art von Song und was da dann für eine Situation zu passen würde. Eventuell irgendwas aus meinem ganzen Theaterspektrum, weil das natürlich einfach bildtechnisch viel hergibt, weil wir sowohl renoviert haben, als auch geprobt haben, als auch aufgeführt haben und auch bei so kleinen Wettbewerben tatsächlich mitgemacht haben. Und ich komme ja aus so einem kleinen Vorort, wo es echt auch dann einen ganz süßen Park und sowas gibt und wo sich die komplette Jugend einfach immer nur an diesem See getroffen hat und jede Clique hatte so ihre Ecke und so. Da würde sich auch ein bisschen was...
Das ist ja schon fast Highschool Musical hier.
Das wird sich echt anbieten.
Jetzt, wo du drüber sprichst, ja, das hätte schon ein bisschen was davon, glaube ich.
Ja.
Und bei dir?
Ich weiß es nicht. Also ich schwank so ein bisschen zwischen dem, wie ich erfahren habe, dass ich eine kleine Schwester kriege, weil ich mein Leben lang eine gewünscht habe und ich das dann so durch einen Ausrutscher am Weihnachtstag erfahren habe. Und ich einfach wirklich richtig, richtig glücklich war, als sie dann da war und ich so den Namen aussuchen durfte und so. Das war, glaube ich, für mich einfach ein super, super schöner Moment. Aber wie viele von euch wissen, ist ja meine Mama gestorben und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich nehmen würde, weil es für mich sehr, sehr wichtig ist, was für eine Beziehung ich zu ihr hatte. Und auch wenn es ein bisschen trauriger wäre, aber allein wie diese Beziehung war, wie sie dann quasi gestorben ist und wie viel dieser Moment für mich und meine Schwester eben verändert hat und dass wir halt trotzdem weiter zusammenhalten und immer noch die Familie haben, also uns immer noch haben, so. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, den ich für einen vielleicht kein Rap- oder Pop-Lied opfern würde.
Es
aber,
gibt auch Balladen, also so ist es für ja so ein, nicht.
Ja, für so eine schöne Stimme, eine Violine.
Ja, ja. Das wäre doch mal, das wär halt was für die Ewigkeit dann, ne?
Ja, ich glaube, das ist einfach, also das ist einfach etwas, woran ich sehr, sehr gerne denke und ja, jetzt nicht, natürlich nicht jetzt an die Beerdigung oder sowas, sondern einfach an den Moment davor, an diese Geschichte davor. Und ich glaube, das wäre für mich auch einfach schön, das nochmal zu sehen, auch wenn man das so nicht mehr richtig sehen kann.
Ja. Oh, wow. Ja, spannend. Könnt ihr auch alle nochmal drüber nachdenken, welcher Moment in eurem Leben wäre ein Musikvideo wert? Das ist ein
oder ein Highschool Musical.
Oder ein Highschool Musical. Naja, ich komme aus dem Ruhrgebiet. So Highschool Musical war das da auch nicht. Also.
Ja, aber ich könnte ja bestimmt ein Musical draus machen, wie mein adoptierter Hund über meinen Garten mit Parkour läuft und dabei singt. Kriegen wir das hin?
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin. Das wird halt ein Tier-Musical. Das wird Cats nur mit Hunden.
Das ist eine schöne Vorstellung, mit der wir euch aus dieser Folge entlassen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Becky, dass du dieses Thema mit uns geteilt hast und so offen mit uns darüber gesprochen hast. Und ja, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch nochmal von mir und euch allen einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.